und herzlich willkommen zu Omnifaces, deinem Podcast mit inspirierenden Persönlichkeiten und spannenden Geschichten rund um das Thema Sport, Job und Alltag. Ich bin Amelie und euer Host. Heute melde ich mich nicht aus meinem Wohnzimmer, sondern aus einem Almdorf, welches in einer Höhe von 1200 Meter über dem Meeresspiegel liegt und, wie ungemein praktisch, direkt neben den Skipisten der Region Schladming-Dachstein. Ihr könnt es euch denken, da wird wohl ein Skifahrer daheim sein und tada, stimmt, niemand geringerer als der 23-jährige Schweizer Überflieger Marco Odermatt. Was einen Überflieger auszeichnet? Er ist sechsfacher Juniorenweltmeister und hat auch schon zwei Weltcuprennen gewonnen. Darauf kann man ruhig mal anstoßen. So, Marco, eigentlich biete ich immer rot oder weiß an. Was trinken wir heute?
Wasser. Cheers.
Okay, man muss sagen, es ist auch mittags, ja?
Genau.
Und kein Abend, da darf man.
Ja, das ist richtig.
Ihr seid jetzt gerade in Österreich am Trainieren. Wie oft schläfst du denn woanders als zu Hause?
Ja, sehr, sehr oft eigentlich. Also im Winter ganz, ganz klare mehr Tage auswärts in Hotel oder eben so in einer Hütte wie jetzt gerade als zuhause. Aber im Sommer gibt es dann schon wieder ein paar Wochen, fast einen Monat, zwei, wo wir mehrheitlich zuhause sind.
Und schläfst du immer gut in Hotels oder gibt es auch so Orte, wo du denkst, oh je, ich vermisse mein Bett?
Ja, das ist schon sehr unterschiedlich, mal so, mal so. Es ist klar, eben, man könnte, ich sage theoretisch, auch das eigene Kopfkissen oder so immer mitnehmen. Aber so bin ich jetzt nicht. Ich probiere überall eigentlich ganz normal. Klar gibt es Orte oder Bett, wo ein bisschen härter, weicher sind. Oder gerade so ein bisschen, wenn es ein bisschen höher gelegen ist, auch mit der trockenen Luft, ist manchmal auch nicht immer ganz so einfach. Aber im Großen und Ganzen, wenn man müde ist, am Ende vom Tag kann man schon schlafen.
Nach dem Training.
Genau.
Aber wieso eigentlich Österreich? Wieso, ihr habt ja so viele Pisten auch in der Schweiz. Wieso trainiert ihr so viel hier?
Ja, gute Frage, aber schlussendlich ist einfach das Training immer perfekt hier in der Reiteralm. Also ich bin jetzt seit 4-5 Jahren regelmäßig hier und habe glaube wirklich noch nie einen schlechten Trainingstag gehabt. Wenn es am Tag davor schneit, dann mache ich die Pistenarbeiter alles, dass ja, die Piste aufgeräumt ist, der Schnee weggestoßen ist und dass man pickelhärte Pisten hat. Wenn es nass ist, wird gesalzen. Also man hat x verschiedene Pisten zum Trainieren. Also es ist nicht so, dass einfach eine Trainingspiste ist und dort ist die ganze Welt. Man hat wirklich sehr viele Möglichkeiten und das macht es so super da.
Wenn wir uns jetzt mal das Programm der Saison anschauen, dann stehen 38 Rennen an 19 Orten auf dem Programm. Ziemlich vollgepackt. Hast du denn irgend so ein Lieblingsrennen, wo du immer drauf hinfieberst?
Ja, jetzt als Schweizer ist das schon jetzt die kommende Woche in Adelboden und Wengen, Kitzbühel, so das kompakte Paket im Januar, das ist schon ja, die Klassiker halt. Das ist nicht nur, glaube ich, für alle Zuschauer das Spannendste, sondern auch für uns Athleten.
Und was denkst du dir, okay, Adelboden steht vor der Tür und es werden keine Zuschauer vor Ort sein?
Ja, das ist sehr schade. Also ich muss sagen, ich bin grundsätzlich schon mal froh, kommen wir überhaupt in Adelboden Skirennen fahren, das ist das Wichtigste, glaube ich, für uns, für Zuschauer daheim, für die ganze, ja, für den ganzen Skimarkt ist das sicher das Wichtigste, aber ja, es wird sicher nie das gleiche Gefühl sein oder auch Emotionen, wenn man jetzt sich vorstellt, man hätte dort ein gutes Rennen, kann vielleicht sogar auf ein Podest steigen und das einfach vor leeren Tribünen, die du sonst weißt, sind irgendwie am Samstag 20'000 Schweizer, unter anderem Kollegen, Familie, Freunde, ist sicher, wäre sehr schade.
Aber Familie darf schon kommen, oder?
Nein, eigentlich wirklich, das ist komplett abgeriegelt. Also ich weiss jetzt noch nicht die ganz, ganz genauen Informationen, aber soviel ich weiss, ist das wirklich so, wie bis jetzt die ganze Saison, wo da gar keine Zuschauer sind.
Stichwort Emotion, du hast jetzt dein zweiten Weltcup-Podestplatz in Santa Catarina gefeiert. Wie war das denn, wenn da niemand war, der dich angefeuert hat?
Ja, schon spezieller auf eine Art, das ist klar. Also ich sage jetzt, in Santa Catarina wäre es jetzt vielleicht auch sonst nicht die ganz, ganz, ganz grosse Party geworden. Und es ist ja immer so, während der Saison geht es gerade wieder Schlag auf Schlag weiter. Aber es ist klar, es ist nicht gleich. Man kommt ins Ziel und hat kurz so den Ausbruch von Emotionen, gerade nach der Zieldurchfahrt. Und nachher beruhigt sich einfach alles, glaube ich, viel schneller. Die Rangverkündigung ist schnell durch. Die Pressekonferenz ist meistens, findet gar nicht statt oder nur via Skype oder Telefon. Und von dem her, glaube ich, geht es einfach nur schneller. Der Sport ist sonst schon kurzlebig, finde ich. Und so geht es einfach nur schneller. Es ist am nächsten Tag ist es nur schneller schon wieder ein bisschen vergessen.
Hand aufs Herz, bist du so der Rennläufer, der danach anstößt und auch mal Gas gibt, oder bist du eher, okay, gut, abhaken, weiter geht's?
Nein, eigentlich, wenn es die Situation zulässt, schon sehr gerne der, der anstößt oder auch mal richtig tut, festen. Aber ich sage jetzt eben, gerade wenn vielleicht sogar am nächsten Tag schon wieder ein Rennen hast oder gerade 2-3 Tage später wieder an den nächsten Ort reist, dann bleibt es halt eher vielleicht nur bei einem Anstoß und einem Bier als richtige Vollfete.
Also beim Weltcup-Finale habe ich dich schon öfter auf der Tanzfläche gesehen. Du bist auch ein Tänzer.
Ja, ja, genau. Aber bescheiden gut.
Nein, das war schon nicht schlecht.
Schon?
Das waren so richtig die TikTok-Moves. Du könntest auf TikTok gehen.
Nein, das ist nicht meine Welt, glaube ich.
Hey, mit 23 ist man da noch voll im Alter eigentlich.
Nein, da wäre ich glaube schon eher ein Grossvater da drauf.
Kommen wir zurück zum Weltcup-Geschehen. Also wir haben jetzt hier 12 Rennen schon hinter uns und du bist auf der Gesamtweltcup-Rangliste gerade auf Platz 3. Nach Alexi Panchero und Alexander Armod Kilde mit 369 Punkten. Ich weiß, es sind 12 Rennen erst von 38, aber trotzdem ist es ja schon so ein Anklopfen an einen Traum, oder? Der in Erfüllung gehen könnte.
Ja, ist jetzt wahrscheinlich für mich noch ein bisschen früh, das ist klar. Aber dass der Gesamtweltcup ein Traum ist, das ist klar. Das ist eher, glaube ich, von jedem jungen Skirennfahrer oder natürlich jetzt auch von mir nach wie vor. Ist aber doch noch ein weiter Weg. Also ich glaube, ich kann das schon ein bisschen realistisch einschätzen. Es sind auch schon mehr Riesenslalom gewesen als jetzt in den anderen Disziplinen, wo meine Paradedisziplin ist. Darum habe ich vielleicht im Verhältnis auch ein bisschen mehr Punkte als andere. Aber es ist klar, ich probiere darum auch dieses Jahr in der Abfahrt meine Erfahrungen wieder zu sammeln, dort die nächsten Schritte machen. Und ja, es ist eigentlich, die Rechnung kann man sich schon klein machen. Man muss einfach in mindestens 2 Disziplinen fast Siegerfahrer sein und in einer dritten auch noch gut. Und sobald man das ist, was ich definitiv noch nicht bin, ja, hat man eine Chance für den Gesamtweltcup.
Du hast jetzt deine dritte Weltcup-Saison, bist eigentlich ein totaler Senkrechtstarter. Was hat sich denn so am meisten in deinem Leben verändert? Kommen wir gleich mal zu deinen 3 einschneidendsten Erlebnissen.
Ja, so viel verändert jetzt gerade eigentlich in dieser Zeit, würde ich sagen, nicht speziell. Ich bin mir schon immer ein bisschen gewöhnt gewesen, dass es relativ schnell vorwärts gegangen ist. Ich sage jetzt, so ein Erlebnis, würde ich fast sagen, ist in 2006 gewesen. Das war ein Mikro-Grand Prix-Final gewesen. Das ist so schweizweit, so wie für die ganz Jungen, so eine Schweizer Meisterschaft. Und dort, das ist eigentlich ja, der erste schweizweite Vergleich gewesen. Das erste Rennen
wie
so.
Wie alt warst du da?
2006, ja, ein bisschen über 8, 8,5.
Putzig.
Also, und dort habe ich das erste Mal so ein Rennen können gewinnen können. Und das ist, sage ich, so ein bisschen in diesem Alter so ein bisschen, das erste Mal so ein Moment gewesen. Ah, ich fahre ja gut Ski.
Was hast du da gewonnen?
Was? Mhm. Eben, das war das Mikro-Grand Prix-Final. Dort hat es einfach eine Medaille gegeben.
Hast du die noch?
Die habe ich noch, ja.
Genau. Bist du jemand, der sie zu Hause aufhängt oder wo?
Ja, so jetzt hängt sie nicht mehr im Zimmer. Oh. Aber früher, so in dieser jungen Phase, habe ich schon jede Medaille schön aufgehängt, jeden Pokal im Zimmer gestanden. Und jetzt habe ich nur noch die Startnummern der besten paar Rennen von mir.
Das heißt aber, du wusstest schon ziemlich früh, dass du Skifahrer werden willst, wenn das mit 8 war.
Ja, eigentlich glaube ich schon. Also ich habe gerade letztes Mal wieder so ein altes Freundschaftsbuch von jemandem, ein Foto bekommen und dort, ja, das wird wahrscheinlich auch so in dem Alter sein und dort ist einmal Traumjob Skirennfahrer gestanden.
Check, würde ich sagen.
Check. Genau.
Wie bist du zum Skifahren gekommen dann?
Eigentlich ganz klar durch meinen Vater. Also er ist früher auch regional ein paar Rennen gefahren, ist nachher im Skiclub Hergiswil, wo ich auch bin, ein bisschen IO-Leiter gewesen, ein bisschen Trainer von diesen Jungen, dort Samstag, Sonntag ein bisschen mit den Jungs auf die Ski und hat mich so eigentlich als sehr, sehr Jungen auch gerade halt in diese Gruppen ein bisschen mitgenommen. Dort ist zum Beispiel auch der Reto Schmidiger, der ein paar Jahre älter ist als ich, vom gleichen Ort ist, auch dabei gewesen und so ist das ja stetig immer mehr geworden.
Also wurde es dir quasi mit in die Wiege gelegt oder war schon auch mal im Raum, okay, ich will Polizist werden oder Feuerwehrmann?
Nein, eigentlich wirklich nicht. Kann man glaube ich schon fast ein bisschen so sagen, dass es ein bisschen in die Wiege gelegt worden ist. Aber jetzt nicht so, dass das immer 24-7 Thema war oder sogar gedrängt worden bin von daheim, das überhaupt nicht.
Ich glaube, da ist deine Mama auch so ein guter Part, weil ich hatte die Ehre, sie kennenzulernen, die Priska. Und deine Mama, habe ich das Gefühl, hat manchmal sogar eher mehr Angst um dich.
Das ist so, ja. Sie kommt gar nicht vom Skisport. Also sie fährt da gar keine Ski mehr. Und von dem her ist eigentlich immer noch gut, so eine neutrale Stimme in der Familie zu hören.
Sie macht nämlich den Fernseher sogar aus, wenn du Abfahrten fährst. Stimmt das?
Das ist so. Also uns weiss ich nicht, aber ich glaube, immer wenn ich am Start bin, muss sie sicher schnell in die Wäschküche oder in die Küche irgendwie etwas machen. Ja, das ist so.
Und wer ruft dich dann als erstes nach so einem Rennen an und gibt dir Feedback oder gratuliert?
Das ist der eigentlich schon, also nicht jetzt der allererste, aber schon der Daddy. Und mit dem telefoniere ich eigentlich, also jetzt nicht so, dass gerade im Ziel unten, meistens ist das Rennen durch und sobald ich wieder im Bus oder im Auto hocke, auf der Heimreise leite ich ihm an, besprich's kurz. Und ja, wenn es nach ihm geht, gibt es eigentlich praktisch nie schlechte Rennen. Also wenn ich gesund unten bin, sind sie eigentlich immer zufrieden.
Das ist gut. Dein Papa ist auch nicht jemand, der dich so mitbegleitet wie andere Skipapas, die dann auch irgendwie die Ski herrichten oder im Training dabei sind, oder?
Nein, überhaupt nicht. Also ich sage, in den ganz jungen Jahren ist das schon so gewesen. Ist logisch, dort brauchst du ja einen, der dich immer an die Trainings und Rennen fährt, jemand, der den Ski präpariert. Das ist er, dort ist das schon so gewesen, aber sobald eigentlich so ein bisschen das Alter gekommen ist, wo es richtig so ein kleines Kader gegangen ist, regional oder so, sobald, sage ich, professionelle Trainer mehr oder weniger im Umfeld hatte. Ab dort war er nur noch ja, so ein Fan und halt für ein paar Infos und Tipps am Rande.
Was ich an dir so schön finde, ist, du bist Skirennläufer vom Beruf und bist trotzdem so voller Begeisterung noch. Also ich habe das Gefühl, dir macht es einfach richtig Spaß. Das ist kein Kampf oder sowas, oder?
Nein, das ist so. Also ein Kampf ist es an der Rennen meistens schon. Das ist leider so. Es ist nicht so, dass ich jetzt am Start stehe und denke, cool, jetzt genieße, schön runterfahren, weil es einfach so schwierig ist und immer ein Kampf. Aber jetzt auch gerade so wie hier wieder ein paar Tage trainieren, das finde ich extrem cool. Mit der Gruppe, mit den Jungs unterwegs sein, auch neben der Piste etwas unternehmen. Und das ist so das Gesamtpaket, macht schon sehr Spass.
Das heißt, du stehst im Starthäuschen und hast du dann Ritual beim Rennen?
Ja, so ein kleine Ritual hat, glaube ich, jeder. Aber ich bin jetzt nicht so einer, der ja, immer die gleichen Unterhosen anlegt oder immer genau, alles genau gleich macht. Also klar, man hat so einen normalen Ablauf. Ich bin immer etwa 20 Minuten vor dem Start im Startbereich und nachher wärmt man sich ein bisschen, schaut nicht ein, zwei im Fernsehen. Das schon, aber sonst jetzt nicht irgendwelche ganz spezielle Ticks oder so.
Also ist es dir nie passiert, dass du mal zu spät zum Start gekommen bist oder eben wie andere die Glücksunterhose vergessen haben oder so?
Nein, eben. Ich finde, gerade eben, wenn man viele so Ticks oder Rituals hat, dann die Chance, dass mal etwas nicht klappt, aus irgendeinem Grund, ist der schon gross und dann lässt man sich gerade schon verunsichern oder so. Oder ich sage jetzt, wenn jetzt vier Rennen nacheinander hast, kannst du ja nicht viermal die gleiche Unterhose anlegen.
Naja.
Viermal kehren. Aber nein, das ist mir eigentlich so noch nie gross passiert.
Hast du denn ein Rennen im Kopf, wo du sagst, das hat alles perfekt gestimmt? Das war gestimmt, sagt man das? Da hat alles perfekt gestimmt und das war so dein schönster Tag?
Ja, also wenn man jetzt vom Rennen redet, ist das wahrscheinlich schon jetzt da in Santa Catarina der zweite Weltcup-Sieg oder der erste im Riesenslalom gewesen. Dort hat sicher an dem Tag skifahrerisch ziemlich alles zusammengepasst. Ich hatte zuerst mal die rote Leaderstartnummer gehabt, bin das erste Mal erst gewesen nach dem ersten Lauf und dann auch das erste Mal das Rennen gewonnen und eigentlich relativ grossen Vorsprung gehabt in einem eigentlich sonst sehr engen Rennen. Dort ist sicher rein skifahrerisch, leistungsmässig das beste Rennen gewesen.
Kann man sich das so vorstellen als Laie, dass du wirklich ja, Sprünge gemacht hast, wo du sagst, okay, da bin ich auf einmal besser geworden und habe, weiß ich nicht, meinen Schwung perfektioniert oder habe die perfekte Platte gefunden? Was war das so für dich?
Das ist, glaube ich, so ein laufender Prozess. Ist noch schwierig, jetzt irgendwie ein Ereignis oder ein Segment speziell für einen. Man arbeitet jedes Jahr, jedem Training immer an allen Sachen. Oder im Sommer ist es mehr im Körper, im Konditionellen. Im Herbst eher an der Skitechnik, sobald das Rennen näher kommt am Material. Und ich könnte jetzt nicht sagen, etwas, was ganz speziell besser geworden ist auf diese Saison oder so. Es ist einfach das Gesamtpaket. Passt jetzt einfach sehr gut. Ich weiss bei jedem Verhältnis ungefähr, was für ein Material das ich fahren will. Im Kopf habe ich sicher auch noch, würde ich jetzt fast sagen, den grössten Fortschritt gemacht zu der letzten Saison. Bin da vielleicht noch ein bisschen lockerer geworden. Bin jetzt halt eben mit jedem Jahr, wo man so ein bisschen an diesen Ort ist, ja, hat man ein bisschen mehr Vertrauen, weiss schon genau, was auf einem zukommt. Und so habe ich sicher das Jahr im Kopf noch einen Schritt machen.
Braucht man da Unterstützung von so einem Mentalcoach oder passiert das einfach mit der Routine?
Ich denke beides. Also ich mache ein bisschen etwas mit einer Mentaltrainerin. Schon seit ich ganz jung bin, 6, 7 Jahre wahrscheinlich.
Wow.
Sind das schon, als ich das erste Mal da in Hergiswil in eine Sportschule gegangen bin. Dort ist das einfach immer so, alle 2, 3 Wochen ist eine Stunde so in dem Mentaltraining gewesen. Und von dort an habe ich das eigentlich so ein bisschen weitergemacht. Oder mit einer kurzen Pause dann gerade wieder weitergemacht. Und es ist jetzt nicht so, dass ich da jeden Abend oder vor jedem Rennen mit ihr telefoniere. Überhaupt nicht. Ich treffe sie vielleicht 5, 6 Mal im Jahr, sind das, wo wir so ein paar Sachen dort besprechen. Und ich habe einfach durch das, ja, so ein bisschen doch auch wieder die Rituals oder Sachen, die mir im richtigen Moment, wo ich führen kann und einsetzen, anwenden. Und das gibt sicher eine Sicherheit.
Und auch so ein bisschen eine Reflexion über sich selber wahrscheinlich. Und ja, da kannst du bestimmt auch dein zweites Ereignis, was dich geprägt hat, mit uns teilen.
Ja, das zweite Ereignis ist für mich so ein bisschen mein erstes Weltcup-Final in Ore. Das war 2018, wo ich als Junioren-Weltmeister durfte im Super-G, Abfahrt und Riesenslalom teilnehmen. Und dort weiss ich noch, bin ich nachher, weil ich ein kleines anderes Programm hatte, allein von der ganzen Mannschaft, eigentlich allein heimgereist und im Flieger gesessen. Und habe dort so ein bisschen die Saison, die Woche Revue passiert. Und dort habe ich so ein bisschen gemerkt, dass ich eigentlich eben, wir haben vorhin schon davon geredet, so der Kinderwunsch, der Traum, der Traumberuf, Skirennfahrer, dass ich das so ein bisschen geschafft habe. Ich bin dort, glaube ich, im Super-G 11, in der Abfahrt 12 und im Riesenslalom 15 geworden. Also habe ich eigentlich gewusst, so ein bisschen, ja, jetzt ist es mir eigentlich gelungen, so ein bisschen in dem Weltcup. Mein Ziel war eigentlich immer, Weltcup-Fahrer werden, nicht Sieger oder so, einfach Weltcup-Fahrer. Und dort habe ich eigentlich so ein bisschen für mich gemerkt, ah, das habe ich geschafft.
Und wurdest du da von dem Team herzlich aufgenommen oder war das am Anfang erstmal so ein Beschnuppern?
Nein, eigentlich, klar, wenn man neu in ein Team kommt, dann ist das immer so ein bisschen Kennenlernen. Aber ich bin da sehr, sehr schnell gut aufgenommen worden. Ich habe da super Kollegen, super Jungs um mich herum. Wir haben es immer gut auf und neben der Piste. Das ist jetzt nie gross eine Phase gewesen, wo man sich nicht wohl gefühlt hat. Überhaupt nicht. Und von dem her habe ich da, ja, sage ich, sicher Glück gehabt.
Hast du auch Freunde im Weltcup-Zirkus? Also gibt es da welche in anderen Nationen, wo du sagst, ja, mit denen gehe ich oft Freeskiing oder so?
Nein, eigentlich nicht so gross. Es ist schon so, dass man eigentlich sehr teamintern unterwegs ist. Gerade, ich sage jetzt auch die grösseren Nationen, wo halt ein grosses Trainerteam mit Physio und alles drum und dran in der eigenen Nation schon haben. Da gibt es, glaube ich, kleinere Nationen, die eher so ein bisschen ja, zusammenschliessen, dass sie das Personal aufbringen. Aber bei uns ist es schon, ja, man ist immer im eigenen Hotel, man ist immer am eigenen Ort eigentlich, meistens am Trainieren. Von dem her, ja, und neben dem Training vor Ort bleibt er halt schon immer, eben weil wir auch zentral wohnen und immer wieder gerade heim können nach der Rennen oder Training, ist es jetzt nicht so, dass man mal 2, 3 Tage Pause hat an einem Ort, wo man noch viel Zeit hat, um mit anderen Nationen etwas zu unternehmen.
Wie ist es dann am Ende der Saison? Ist es dann so ein bisschen Lagerkoller, wo man sagt, okay, gut, ich habe jetzt meine Jungs den ganzen Winter über gesehen, ich will jetzt Pause und einfach niemanden mehr sehen?
Ja, das gibt es im Frühling, glaube ich, schon ein bisschen. Wenn man eben das ganze Jahr immer unterwegs ist, dann hat man es dann irgendwann mal gesehen. Aber es ist so, dass man relativ schnell mal nach einer Woche, wenn man wieder daheim ist, schon wieder ans Telefon nimmt und den Kollegen, gerade einen Gino oder Tommy oder am Loic, ein bisschen so gerade wieder anrufen und fragen, hey, was machst du, sehen wir sich wieder ein. Also das gibt es wirklich, aber da ist relativ schnell am gerade wieder durch.
Kommen wir zu deinem dritten Ereignis, was dich in deinem Leben geprägt hat oder verändert hat.
Ja, jetzt so ein bisschen, wenn wir noch einen negativeren Punkt, sind das sicher so ein bisschen Verletzungen oder auch, ich habe schon im engeren Kreis auch schon 1, 2 Todesfälle von Kollegen gehabt. Und eben aber auch Verletzungen. Und ich denke, das sind schon auch so einschneidende Momente, wo einem so wieder ein bisschen zurück in die Realität holt. Ich sage, da sind wir als Spitzensportler schon sehr privilegiert, was wir für ein Leben da leben. In dem Sinn, immer unterwegs ist, immer eigentlich cool hat mit allen. Und ich finde, sind so Verletzungen oder eben andere, noch schlimmere Ereignisse, sind so ein bisschen Sachen, die einem wieder zurück auf den Boden holt, wo relativ schnell wieder die Realität da ist, wo man gemerkt, ja, oder ich sage, im Alltag schafft man für jeden Hundertstel und hat immer das Gefühl, das ist das Wichtigste, es gibt nichts anderes. Und wenn man mal ein Rennen, ja, auf Deutsch gesagt, verkackt, ist man enttäuscht oder hat das Gefühl, eine Welt bricht zusammen. Und das sind so Sachen, die amigs wieder, ja, glaube ich, gut sind, dass man merkt, es gibt noch wichtigere Sachen im Leben.
Ich glaube, du hast 2018, glaube ich, deinen Skikollegen-Freund verloren, gell?
Genau, ja.
Wie hieß der nochmal?
Gianluca Barandun.
Und den hast du sogar auf deinem Helm stehen, oder?
Genau, ja. Das haben wir eigentlich alle Skikollegen oder so. Wir haben dort einen Kleber und jetzt ist es auf jedem Helm eigentlich auch gespritzt. Ja, so ein Logo, dass wir ihn da gedenken, ja.
Hast du dich dann mit dem Tod auseinandergesetzt auch, was das bedeutet?
Ja, also dort, zu dem Zeitpunkt ist das logisch so ein bisschen ein Thema gewesen. Wir haben da vom Team uns selber so nur ein Abschiedsfeier gehabt, an der Beerdigung bin ich gewesen. Ein bisschen so, denke ich, ist das für mich sicher wichtig gewesen, um dort dabei zu sein und das so verarbeiten.
Was glaubst du, kommt nach dem Tod? Glaubst du, wir werden wiedergeboren oder glaubst du einfach, es ist vorbei?
Nein, so, also ich habe jetzt da nicht eine konkrete Theorie oder Vorstellung, dass ich wüsste jetzt nicht, logischerweise. Aber ich denke schon, dass irgendwie in einer Form etwas ist, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die einfach komplett schwarz ist und ja, alles fertig.
Weil du hast die Verletzung auch angesprochen, so wirklich viele Verletzungen hast du ja noch nicht gehabt.
Nein, zum Glück nichts Grösseres, doch schon 3 kleinere am Knie, 2-mal operiert, beides mal der Meniskus, einer ist rechts, einer ist links, einer ist konservativ behandelt. Das sind Holzanlänge, kleinere Geschichten gewesen, aber es sind trotzdem so ein bisschen, ich weiss noch, jetzt letzte Saison, wo ich den Meniskus operiert hatte, habe ich am Tag davor so über einen 24. Platz aufgeregt im Super-G in Gröden, das weiss ich noch, habe alles gerade, nicht alles, aber viel gerade ein bisschen hinterfragt und habe mich aufgeregt und einen Tag später bin ich mit einem kaputten Knie im Zimmer im Bett gelegen und habe gedacht, wieso habe ich mich gestern über einen 24. Platz so aufgeregt. Und das ist eben das, was ich vorhin gemeint habe, mit eben, es relativiert sehr viel.
Wie regt sich denn so ein Marco Odermatt auf? Wirft er damit Sachen um sich oder?
Nein, der regt sich eigentlich sehr wenig wirklich auf. Also ich bin, glaube ich, sehr ausgeglichen und bin jetzt nicht irgendwie...
Du lachst eigentlich nur, ich habe dich noch nie böse gesehen.
Schon? Ja, das ist gut. Nein, aber ich bin... Ja, da glaube ich relativ relaxed oder so. Ich habe nicht so viele Sachen, die mich stören oder aufregen und von dem her geht das gut.
Das heißt, eigentlich bist du ausgeglichen, hast dein Leben voll im Griff. Hast du dir mal Gedanken gemacht, was wäre, wenn deine Skikarriere zu Ende geht? Durch eben eine schwere Verletzung oder du sagst, es macht einfach keinen Spaß mehr. Was machst du dann?
Das weiß ich noch nicht so konkret eigentlich. Also ich habe in Engelberg in der Sportmittelschule die Matura gemacht, habe von dem her so eine kleine Grundausbildung, könnte theoretisch studieren, aber weil es eigentlich von jung auf immer relativ gut gelaufen ist, habe ich mich nie ganz konkret jetzt mit einem Studiumwunsch oder mit einem Berufswunsch neben dem Skifahren auseinandergesetzt und von dem her brauchte ich glaube ich zuerst ein bisschen Zeit, um mich neu zu orientieren.
Du hast Matura als Drittbester sogar gemacht.
Das weiß ich, hä?
Ja, das weiß ich.
Ja, genau.
Du Tiefstapler.
Genau.
Was war denn oder was bedeutet für einen Marco Odermatt glücklich sein?
Ja, ich glaube Zufriedenheit und eben, wenn man sich wenig aufregt, ist man ja eigentlich schon glücklich. Und von dem her, ja, wüsste ich jetzt eigentlich auch nicht, was ich würde ändern, um noch glücklicher zu sein. Ich bin zufrieden. So wie es momentan ist. Aber ich sage sicher, Gesundheit, das ist das Wichtigste. Denn wenn das stimmt, dann kann man alles machen, was mir Spass macht. Ich sage eben auf den Ski, aber auch wenn man gesund ist, kann man auch nach dem Skifahren und irgendwie etwas Sportliches, Cooles unternehmen mit den Kollegen und so. Und von dem her, das ist sicher das, was mich zufrieden macht.
Stichwort Gesundheit, Corona-Saison hat dich auch getroffen, richtig?
Genau, ja. Hey, zum Glück gerade Anfangssaison. Ich habe dort nur ein Rennen durch Quarantäne verpasst. Und jetzt auch nicht gerade das Wichtigste. Von dem her bin ich da relativ glimpflich davon gekommen. Ich habe auch nur ganz kleine Symptome gehabt, 2-3 Tage lang. Und von dem her nicht alle Welt gespürt.
Machst du dir Sorgen, wo die Saison noch hingeht mit Corona, oder bist du da eigentlich auch eher positiv gestimmt?
Nein, ich glaube schon eher positiv, so wie sich die Saison jetzt bis jetzt entwickelt hat, glaube ich, steht eigentlich an den Rennen teilzunehmen relativ wenig im Weg. Ich denke, die Organisatoren haben das relativ gut im Griff. So. Wir machen da auch sehr viele Tests und in diesen Bubbles, dass da nicht zu fest durchmischt wird, da schaut jeder gut drauf, und von dem her wird für da rein für die Rennen, denke ich, alles gut kommen. Was mit den Zuschauern ist, das ist natürlich eine andere Frage. Das glaube ich nicht, dass wir das Jahr noch die Zuschauer sehen.
Marco Odermatt ist ein ziemlich aktiver Typ, würde ich mal sagen. Was hast du denn so für Hobbys nebenbei?
Ja, eigentlich Sport allgemein. Also im Sommer, ich wohne an einem sehr schönen Ort daheim, gerade am See, gerade in den Bergen. Da kannst du gehen baden, gehen reinspringen von überall. Ich bin gerne auf dem See selber, auf dem Boot oder auf dem Kanu bin ich ab und zu. Gehe gerne biken, einfach sonst ein bisschen wandern. Und von dem her, ja, gibt es im Sommer immer ein bisschen etwas zu tun.
Also ist eigentlich deine große Säule die Natur und Sport in der Natur?
Ja, genau, das würde ich schon so sagen. Und nachher sicher auch noch so ein bisschen das Umfeld, Kollegen, Freunde. So. Ich bin jetzt nicht einer, der sehr viel und gerne allein ist. Von dem her immer ein bisschen etwas am Gehen.
Wie war es denn für dich, in der Quarantäne allein zu sein?
Ich war mit einem Kollegen in der WG. Von dem her ist das eigentlich ja, relativ gut über die Bühne gegangen.
War dein WG-Mitbewohner auch positiv getestet dann?
Nein, er war lustigerweise nie positiv gewesen, aber und wir haben eigentlich schon normal in der WG weitergelebt gehabt, aber er hat ja da nie etwas gemerkt gehabt.
Bestellt ihr euch mehr Essen oder kocht ihr selber?
Wir kochen eigentlich schon viel selber, regelmäßig. Klar, er arbeitet auch untertags und ich gehe sehr gerne untertags einmal heim zu den Eltern, gehe zum Mittagessen, dass ich nach dem Training nicht nur muss kochen oder einmal auswärts. Aber so am Abend oder so schon meistens selber kochen.
Und hast du jetzt mal während der Saison angerufen und gefragt, ob die Wohnung sauber ist und eh noch alles steht?
Ja, das ist eben gut. Ich bin eigentlich ja trotzdem alle Woche oder alle zwei Wochen mal einen Tag, zwei daheim. Und dann kann ich ihn immer ein bisschen kontrollieren.
Jetzt steht auch die WM vor der Tür. Was bedeutet dir die WM in Cortina? Was hat man da für Gefühle, wenn man hindenkt?
Ja, für mich ist das eigentlich immer relativ entspannt, glaube ich jetzt. Oder einmal jetzt momentan in meinem Alter noch. Ich schaue das eigentlich nicht als sehr speziell an. Oder eigentlich als wie ein Weltcuprennen, wie jedes andere an. Ich probiere sowieso. Ich bin jetzt nicht auf einem Niveau, wo ich schon taktieren kann oder so. Oder eine Woche, zwei vor der WM ein bisschen Energie rausnehmen, dass ich nach am Tag X parat bin. Das bin nicht ich. Und von dem her, ja, ist es eigentlich für mich ein Rennen wie jedes andere, wo muss gut vorbereitet sein und nachher am möglichst probieren, wie in jedem Rennen die optimale ja, Top-Leistung abrufen.
Also ist eine WM-Medaille nicht dein oberstes Ziel? Wäre dir der Gesamtweltcup lieber?
Ja, wenn ich das so könnte entscheiden, das definitiv, ja. Aber klar, also schlussendlich ist es doch das wichtigste Rennen vom Jahr, das ist schon klar. Aber ich denke, wenn man zu viel über das nachdenkt oder sich verkrampft, dann klappt es sowieso nicht, und darum probiere ich das einfach wie als normales Rennen anschauen, und wenn alles stimmt, kann man sicher eine Medaille holen und sonst halt nicht.
Punkt.
Punkt.
Okay, Marco, wo siehst du dich in 10 Jahren?
In 10 Jahren, wahrscheinlich gerade noch so ein bisschen am Ende von meiner Karriere, denke ich, wenn alles gut geht, würde ich wahrscheinlich und gesund bleiben, schon noch die nächsten 10 Jahre fahren. Hoffentlich ja, schon mit ein paar guten Erfolgen und immer noch mit Spass.
Mit 33. Und mit 35 kommentierst du dann.
Genau, richtig.
Das könntest du, glaube ich, gut, so Kommentator.
Denkst
du? Ich glaube schon.
Okay, ja. Du wärst vielleicht eine Option.
Ich will erinnere dich.
Will studieren mit 35, würde ich wahrscheinlich nicht mehr gehen.
So, und jetzt hast du mir noch 3 Geschichten mitgebracht und ich darf entscheiden, was, oder beziehungsweise rausfinden, was Wahrheit und was Lüge ist.
Okay.
Hau raus.
Okay. Also die erste Geschichte ist schon sehr, sehr lang her. Bin ich einig. Mit einem Traktor, so mit einem Spielzeug-Traktor, die Rutschbahn durchgefahren und bin unten über ein Holzding gestürzt und habe den Arm gebrochen. Das ist Geschichte Nummer 1.
Mit so einem Plastiktraktor?
Genau, richtig.
Wo man auch paddeln muss quasi?
Könnte man, ja.
Könnte
Aber
man, okay.
Das ist die Rutschbahn durchab, hast du genug Speed gehabt.
Okay, gut.
Nummer 2 ist, ich bin mal einen Sommer lang und inklusive mein erstes Weltcuprennen mit einem ganzen Ersatzschuhbändel unter der Skischuhsohle gefahren. Und als Skifahrer testet man eigentlich immer jedes Millimeter. Und ich habe das eigentlich auch dort in dieser Saison gemacht, am Skischuh und am Ski, jedes Millimeter getestet. Aber ich habe auch nicht gemerkt, dass ich die ganze Vorbereitung lang mit etwa einem Zentimeter höheren Fersen gefahren bin und bin so an mein erstes Weltcuprennen gegangen.
So unter der Sohle quasi?
Genau.
Hinten an der Ferse?
An der Ferse, genau.
Und das sollst du nicht gespürt haben?
Habe ich nicht gespürt. Vielleicht, okay. Wenn es wahr ist.
Okay.
Und die Story Nummer 3 ist, nach einem Weltcup-Finale bin ich irgendwo aufgewacht und habe nicht gewusst, wo ich bin.
Okay. Also wie gesagt, ich habe ja zu Beginn schon mal verraten, dass ich dich auch mal beim Feiern getroffen habe, beim Weltcup-Finale. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass du irgendwo, auch was du nicht weißt, wo du bist. Das ist Marco. Doch, das ist Marco. Nein, also ich glaube, Nummer 3 ist wahr. Ich glaube auch, dass das Traktorerlebnis wahr ist. So hyper, Marco als Kind runtergefallen. Deine arme Mama. Aber ja, das ist bestimmt passiert. Obwohl, du hast gesagt, du hast dir den Arm gebrochen, gell?
Mhm.
Davon hast du mir vorhin nichts erzählt von Verletzungen. Ja, okay, aber das ist so weit zurück. Also ich glaube, die Lüge ist tatsächlich die Schnürsenkel, weil als Skifahrer spürst du ja wirklich alles. Jede Millimeterveränderung im...
Aber du hast mir auch schon erzählt, dass du gehört hast, dass ich kein gutes Skigefühl habe.
Ja, ich habe nur gehört, als ich mich informiert habe, dass es gibt so Skifahrer, also ich hatte die Eva Maria im letzten Podcast, sie hat gesagt, die manchmal ist ihr Gefühl so im Weg, weil sie alles spürt, jede Veränderung, und sie weiß dann auch nicht, was irgendwie wo jetzt zu ändern ist oder... Ja, bis man dann das perfekte Setup hast. Und du bist so einer, der so drüber fährt und vielleicht nicht ganz so viel spürt.
Könnte also auch stimmen, hä?
Oh nein. Okay, dann, nee, ich glaube trotzdem, wenn du so ein Schnürsenkel unter der so, nee, ich sag trotzdem, die zweite Geschichte ist die Lüge.
Okay, ja, du bist leider falsch.
Was?
Ja.
Nein.
Doch.
Du bist sogar Weltcup gefahren so.
Nein, aber nicht, also bis... Also es war in Sölden mein erstes Weltcuprennen gewesen. Und am Abend davor bin ich das erste Mal so die Skischuhhöhe, die im Reglement ist, gemessen. Und bin dort wirklich etwa einen Zentimeter zu hoch gewesen. Oder ich glaube 8 mm war es gewesen. Und dann hat er gesagt, ja, ich soll mal den ganzen Schuh auseinandernehmen. Und dann war ich schon nervös, das ist mein einziger Schuh, ich hatte dort noch nicht so viel gehabt. Und dann dachte ich, Scheiße, wenn ich jetzt da nicht drin bin, dann kann ich morgen gar nicht fahren. Und nachher habe ich alles auseinandergenommen und dann habe ich wirklich nur so in einem Plastiksäckchen verpackt. Zwei Paar Schuhbänder oder ein Paar Schuhbändel unter den Fersen rein gehabt.
Aber du bist damit gefahren, richtig?
Ja, ich habe den ganzen Sommer so trainiert, habe so die Quali geschafft für Sölden.
Nein.
Und nachher habe ich das rausgenommen. Bin aber am nächsten Tag zum Glück relativ gut gewesen.
Also stimmt es aber, dass du nicht so viel spürst beim Skifahren?
Ja, das stimmt schon. Also... Das ist jetzt auch schon 5 Jahre her, das war im Oktober 2016. Ich hoffe schon, dass ich mein Skigefühl bis jetzt ein bisschen verbessert habe und dass ich es heute würde merken. Aber es ist so, ich bin jetzt einer, der mich, glaube ich, als Skifahrer relativ schnell so ein bisschen ab Verhältnis anpasst und jetzt nicht immer vom Material her ja, alles perfekt muss stimmen, dass ich einigermaßen gut fahren kann.
Also du wechselst aber schon so zwischen zwei Durchgängen dann Setup oder?
Relativ selten. Also es gibt schon, wenn es jetzt extrem wechselt oder variiert, dann schon. Aber sonst bin ich eher ein Athlet, der jetzt gerade im Riesenslalom sehr oft das gleiche Modell und Skischuhe fährt.
Das heisst, Skitesten bei Marco ist ein Tag?
Nein, schlussendlich ist es ja schon in jedem Training tut man Skitesten. Oder? Also in jedem Training probiert man irgendwie etwas dazu. Aber bei mir ist es so, dass ich meistens mit vielen verschiedenen Sachen etwa gleich schnell bin. Und dort denke ich, ja, dann nehme ich lieber wieder das, was letztes Mal schon funktioniert hat.
Ich kann es nicht glauben. Okay, du musst den Schnürsenkeln. Wie lustig wäre es gewesen, wenn du, das wäre nicht lustig, wenn du disqualifiziert worden wärst.
Dann das habe ich dir eben auch gedacht, Glück gehabt.
Das heißt, vielleicht müsstest du auf Stöckelschuhen laufen, das würde ja funktionieren.
Ja, vielleicht.
Du okay, was war die Lüge?
Nummer 3. Also ich bin schon gerne im Ausgang. Und du hast mich sicher auch schon in Vollgas erlebt an dem Weltcup-Finale, aber dass ich gerade irgendwo im Boden halb aufgewacht bin, das ist so schlimm ist es doch nicht.
Über die Stränge schlagen. Oh Mist, ey. Und ich habe das als allererstes als sehr sicher stimmt.
Spricht nicht für mich oder für unsere erste Begegnung.
Das stimmt, das war das erste Mal. Okay, okay. Und du hast dir den Arm gebrochen als Kind?
Genau.
Spürst du da noch irgendwas?
Ah, oh, nein, nein, das ist wirklich schon alles sehr lang her.
Aber du erinnerst dich nicht mehr dran?
Nein, also, nein, nicht konkret, aber also ich weiß schon, dass, also diese Story stimmt ganz sicher, du musst mir sie nicht probieren ausreden.
Bei dir zu Hause den Berg runter, oder?
Genau, ja, im Quartier.
Na, servus. Okay, haben wir wieder viel gelernt?
Jawohl.
Vielen lieben Dank. Ciao, da kommen schon deine Kollegen rein.
Jawohl.
Danke für deine Zeit und...
Bitteschön.
Ja, ich habe mich gefreut.
Mich auch, danke. Ciao.